Ich erzähle, wie der Olivier das schön gesagt hat, zum Microsoft Bot Framework und möchte, um das gleich mal ordentlich einzuleiten, mit einem Zitat anfangen. Und zwar: Die Welt und Technologie sind sich am Verändern. Und das hat ja der Chef von Microsoft hat hier quasi unser Statement so mal ausgedrückt. Uns geht es nicht darum, irgendwelche Spiele irgendwie zu revolutionieren, wie das vielleicht andere machen. Uns geht es darum, wirklich Impact zu haben mit den Sachen, die wir bauen, mit den Technologien, die wir bauen. Das heißt zum Beispiel Krankheiten ausrotten, Ignoranz und Armut auch zu bekämpfen. Natürlich ist das auch nicht immer der Fall. Heutzutage werden zum Beispiel Bots gebaut, die sehen in etwa so aus. Es ist dann, also ob das jetzt optimal positiv ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber naja. Oder das sieht dann auch zum Beispiel mal so aus. Hat eine Robotikgruppe in der Uni gebaut. Ich weiß nicht, wer es kennt, Bierpong. Schießt einfach den Ball da rein. Aber uns geht es nicht um solche Bots, die man anfassen kann und die man wirklich dann mechanisch programmieren kann, sondern uns geht es um konversationelle Bots, also um sowas zum Beispiel. Hier ist das Beispiel: Ich bin irgendwo unterwegs, sage, hey, ich hab mein Restaurant, wie sieht denn da das Menü aus? Dann sagt er, okay, hier, Serpentin ist in der entsprechenden Straße und dann zeigt das Menü und dann hat man direkt die Möglichkeit, okay, ich kann jetzt das volle Menü anschauen, ich kann sagen, das war gut, das war schlecht, kann noch das mir für später merken und sowas. Es geht uns also um eine natürliche Interaktion. Und das mit einer natürlichen Interaktion war aber oftmals nicht so der Fall. Wenn wir uns mal den Zeitstrahl anschauen, wie sich so die Interaktion Mensch-Computer entwickelt hat, 1980 mit den PCs, also sagen wir mal so, das war das weiteste von natürlich weg, wie man sich das so vorstellen kann. Es gab noch eine Maus, ich glaube, ich habe es leider nicht mitbekommen, aber was ich gesehen habe, eine Maus mit zwei Tasten war damals das Maximale, was man hatte. Dann kam mehr oder weniger das Internet, man konnte bestimmte Suche machen, man konnte Webseiten besuchen. Aber die Webseiten in den 1990ern, die waren ja auch noch nicht so unglaublich natürlich. Es gab aber schon so mehr Möglichkeiten als rein mit den damaligen Desktop-Anwendungen. Um die 2000er kamen dann mobile Betriebssysteme, mobile Apps. 2007 wurde ja das erste Smartphone, also das iPhone, vorgestellt. Und seitdem wurden die Apps immer beliebter. Und heute ist so unsere Vision und in der Zukunft, dass wir von diesen, sagen wir mal, erlernten Methoden der Interaktion weggehen. Also jede App, die man nutzt, muss man ja irgendwie erstmal die Steuerung so ein bisschen erlernen. Manche sind recht ähnlich, da hat man halt irgendwo ein Menü oder unten so eine Leiste, wo man sich durchnavigieren kann, aber es ist in einem gewissen Maße erlernt. Und in der Zukunft soll es das dahin gehen, dass die Interaktion immer natürlicher wird. Das heißt, man sagt einem Bot zum Beispiel, was man machen möchte, man spricht oder man gibt das Ganze als Text ein und kann so mit der Maschine interagieren. Und sie soll verstehen, was man damit meint. Und dahin wird es gehen. Es wird einen konversationellen Canvas geben, das heißt eine andere Form, wo man seine Bots dann deployt, seine Anwendungen deployt, die für den Entwickler ganz anders sind als die Apps. Also die Apps sind bisher so: Ich gehe gerne App-Entwicklung so ran, ich habe irgendein Backend, eine Datenbank oder irgendeinen Riesenmechanismus dahinter und versuche in der App das so prominent und einfach für den Nutzer darzustellen, wie nur eben möglich. Ich baue die UI selber, ich baue das Backend selber und so weiter. Beim Bot habe ich natürlich den Vorteil, dass ich das Frontend nicht mehr so richtig bauen muss. Ich habe Skype, Facebook, die ganzen Messenger, die es heutzutage gibt. Die übernehmen das mehr oder weniger für mich. Ich kann nur verschiedene Möglichkeiten in den Bots, ja, doch in den Kanälen ansprechen, um damit Sachen zu präsentieren. Für das Business natürlich auch eine neue Möglichkeit. Ich habe jetzt nicht mehr die Webseiten wie früher. Ich kann jetzt einfach meinen Bot, den ich baue, auf allen Devices mit einem Schlag verfügbar machen, wenn natürlich die Person den entsprechenden Messenger auch dann hat. Um da ein bisschen Reichweite zu erzielen. Und natürlich ist es für jeden Einzelnen ein bisschen einfacher, da zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 200 Apps auf meinem Handy, 100 davon habe ich seit einem Jahr nicht mehr genutzt. Da vielleicht einen Anlaufpunkt für die Bots zu haben, die auch zu kategorisieren, direkt in meinem Messenger drin. Genau, und was ich hier nochmal ansprechen möchte, was viele Leute immer sagen: Hey, jetzt kann ich also meinen eigenen Cortana bauen, mein eigenes Siri kann ich jetzt bauen. das ist nicht so die Intention von den Bots. Die Bot-Intention ist, wie hier dargestellt, es gibt einmal den persönlichen digitalen Assistenten, wie ein Cortana von Microsoft oder ein Siri von Apple. Und an die kann man dann die Bots mit ganz spezifischen Aufgaben andocken quasi. Also das heißt, zum Beispiel würde ich dann Cortana fragen, hey Cortana, wie ist das Wetter in Darmstadt? Dann sagt Cortana, okay, das Wetter ist so. Im Hintergrund hat sie aber gemacht, hey, Bot, wie ist denn das Wetter? Hey, das Wetter ist so und so. Und dann schickt es das an Cortana zurück. Und Cortana vermittelt quasi nur zwischen den eigenen Bots. Das ist quasi, muss man sich vorstellen, wie eine Suchanfrage auf Google, die man stellt und dann einfach sagt, okay, wie ist das Wetter? Das sucht sich das komplette Web durch und findet dann irgendwo die richtige Anfrage. Es ist mehr so wie so ein Ranking zwischen den Bots, was dann da passiert. Also, was wir uns merken, ein Bot ist für eine spezielle Aufgabe mit leichten Facetten, aber wirklich eher so einen Kontext gedacht. Nochmal, um das jetzt nochmal zu veranschaulichen. Also heutzutage habe ich im Beispiel eine Webseite, Etsy zum Beispiel zum Einkaufen. Da sehe ich eigentlich sehr viel auf dieser einen Seite. Ich sehe, okay, da kann man bestimmte Sachen machen. Da gibt es ein Menü, da gibt es so ein Werbebanner in der Mitte und unten noch so ein paar Sachen, die ich machen kann und eine Suche. Und Webseiten und auch Apps. Also auf einer App hier, dann habe ich zum Beispiel mein entsprechendes Produkt, was ich kaufen möchte. In einem Bot wäre diese Interaktion essentiell anders. Der Bot muss mir quasi mehr oder weniger vorschlagen, was ich haben möchte, was es gibt und was ich haben möchte. Das heißt, in dem Fall wäre zum Beispiel, es wird mir gezeigt hier, was es gibt und ich suche dann daraus aus. Der Bot geht aber ran, der versteht den Menschen, der erkennt, okay, was sagt er und leitet daraus ab, was er denn haben möchte. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte jetzt hier ich weiß gerade gar nicht, was ist, ein Terrarium kaufen und dann sagt mir der Bot, okay, mache ich zeige dir mal 5, die am meisten gekauft wurden. Wenn du weitere sehen möchtest, sag einfach okay. Und damit hat man so eine gleich eine natürlichere Interaktion und auch man kommt viel schneller hin. Also in Browser öffnen, auf die Seite navigieren, die Seite laden, dann bis hin zu navigieren, dauert ja immer schon so ein bisschen. Genau. Und dieses Engagement, sage ich mal, was man dann mit dem Bots verfolgt, hat sich dann auch ein bisschen gewandelt. Das heißt, heute geht es darum, eine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, irgendwas wird automatisiert, der Weg, wie man zum Beispiel zum Produkt kommt, wird automatisiert. Man kann, wie schon gesagt, einen Kunden auf jedem Gerät erreichen, weil jedes Gerät irgendeine Form von Messenger hat. Das heißt, dann ist gar nicht mehr, oh, diese App gibt es nicht, weil der Bot in jedem, in den Kanälen gepublished ist. Und dann braucht man halt die entsprechenden Kanäle nur ansteuern. Und das ist auch dann meistens über Web und andere verfügbar. Genau, man kann natürlich interagieren, Customer Experience, man kann direkt Feedback geben dem Bot, ja, das Ergebnis habe ich jetzt nicht so gemocht, schlag mir was anderes vor und das kann der zum Erlernen nutzen, um die Interaktion einfach in Zukunft zu verbessern. So, und was bietet jetzt im genauen Sinne Microsoft da an? Und zwar ist es die Intelligenz-Plattform, wie sie so schön genannt wird. Einmal ganz links die Cognitive Services. Wem von euch sagt Cognitive Services was? Hat schon mal was damit gemacht? Sehr gut. Nochmal ganz kurz, weil ich gesehen habe, nicht alle haben sich gemeldet. Cognitive Services sind quasi Machine Learning-Algorithmen, die mir bestimmte Aufgaben abnehmen. Zum Beispiel schicke ich in einem, ach, das mache ich einfach mal direkt auf der nächsten Folie, schicke ich einem Cognitive Service, dem Face, schicke ich ein Gesicht von einer Person rein und sagt mir, okay, wie alt ist diese Person, das ist ein Mann oder eine Frau, die lächelt gerade und so weiter. Kann also Analysen machen, basierend auf Machine Learning Modellen, die ich nicht selber trainieren muss. Das heißt, ich nutze einfach nur noch das Modell, was es gibt und schicke das einfach nur rein und kümmere mich eigentlich gar nicht um den Lernaspekt in dem Fall. Dasselbe geht auch mit Speech, mit Sprache, mit Wissen und auch mit Suche, die Services, die man ansteuern kann. Die anderen beiden, die ich da noch gezeigt habe, waren einmal das Bot-Framework und hier im Speziellen der Bot-Builder. Der Bot-Builder ist die Möglichkeit, die Microsoft anbietet, ist ein SDK, was wir anbieten für C# und Node.js, um euren eigenen Bot zu bauen. Da gibt es, wie gesagt, einmal den Bot-Builder, der ist Damit kann man dann ganz einfache Dialoge bauen, Prompts bauen, kann die Kanäle entsprechend erweitern durch Erweiterungen, zum Beispiel hier sowas wie ein Bild, eine Karte, ein Video und so weiter. Es gibt das Developer-Portal, auf dem kann man dann den Bot entsprechend online stellen und auch publik machen, also in einem offiziellen Bot-Directory an die Leute pushen. Wer da vielleicht Skype ab und zu mal nimmt, man sieht jetzt in Skype ist auch schon dieses Directory integriert, das heißt, da gibt es eine Schaltfläche Bots. Und da kann man dann einfach draufklicken und dann sieht man, welche Bots für Skype freigeschaltet werden und kann dann an sich einfach einen aussuchen. Da wird direkt aufgerufen und man kann direkt mit ihnen interagieren. Und natürlich die Cognitive Services sind dann auch besonders einfach anzubinden. So, das Bot-Builder-SDK, wie gesagt, in Node.js und C#, sieht so aus. Es werden Dialoge verwendet, um Konversationen zu modellieren. Es gibt verschiedene Arten von Dialogen, auf die ich gleich nochmal komme. Man hat noch bestimmte Sachen, die das Leben so manchmal ein bisschen erleichtern, so wie Built-in-Prompts. Das heißt, man kann an der Stelle sagen, was meintest du jetzt eigentlich? Meintest du das oder das? Dann kann man das entsprechend eintippen. Man hat dann auch Buttons in manchen Kanälen, zum Beispiel Facebook oder Skype hat man dann direkt Buttons. Wenn es natürlich per SMS gibt, muss man dann Ja oder Nein zurückschreiben. Man hat da bestimmte Auswahlen, was es dem Entwickler schon mal hilft, da so eine Baumverzweigung mal zu machen, zum Beispiel. Aber man kann auch ganz andere Dialoge gestalten. Zum Beispiel auch Dialoge mit Rich Interactions werden sie hier genannt. Das sind so, zum Beispiel so Karten, wie das vorhin gezeigt wurde, mit dem Menü, wo man einfach wischen kann und zwischen den einzelnen Dingen sich entscheiden kann. Und es gibt seit kurzem auch einen neuen Emulator, der ist cross-plattform verfügbar. Über den kann man einmal den lokal deployten Bot ansprechen und einen Bot ansprechen, der online schon im Web verfügbar ist und darüber das Ganze testen. Und jetzt habe ich mal eine Grafik mitgebracht, wo gezeigt wird, wie quasi der Bot arbeitet. Der Bot im Endeffekt ist ein Service, der im Web läuft, ein Webservice. Und der Bot ist eigentlich recht dumm. Also der kann nicht viel. Nur die Verbindung mit verschiedenen anderen Modulen macht es möglich zu lernen oder wirklich natürlich zu interagieren. Da ganz vorne das Beispiel Lewis ist der Language Understanding Service vom Cognitive Service und der macht es möglich, zum Beispiel verschiedene Intentionen in einem Text zu erkennen. Zum Beispiel sage ich, wie ist das Wetter in Darmstadt? Dann muss man natürlich ein bisschen darauf trainieren, auf verschiedene Sachen trainieren. Und dann erkennt er, okay, Darmstadt ist eine Stadt. Wie ist das Wetter? Hat er als Intention erkannt? Dann schickt er mir, okay, hey Daniel, ich habe erkannt, das ist die Intention, ich will das Wetter wissen. Und der Ort, der mitgegeben wurde, ist Darmstadt. Ich kann das dann noch anders aufbauen. Ich kann sagen, brauche ich heute einen Regenschirm in Darmstadt? Oder brauche ich heute hier einen Regenschirm? Wenn man dann entsprechend den Kontext mitgibt, wo hier ist, dann kriegt er das auch entsprechend mit und kann damit natürlich das erlernen, die Sprache erlernen. Und das kann man auch während der Bot deployed ist, auch noch ganz leicht ändern. Das zeige ich nachher nochmal kurz. Natürlich kann man auch Speicher dahinter legen, Datenbanken, zum Beispiel für so einen ganz normalen Support-Bot, weil man ein bisschen Support haben wollte in der Firma oder auch was Microsoft jetzt macht mit ihrem Support-Bot, dass sie eine Datenbank dahinter legen, eine ganz einfache SQL-Datenbank. Da gibt es Key-Value-Pairs drin und die werden einfach abgeglichen. Okay, wenn jetzt so eine Frage kommt, dann wird umgeleitet, also sagen wir mal, ich möchte jetzt Office aktivieren, dann sagt er, okay, was hast du für einen PC? Wird abgefragt, okay, der PC. Wenn dann ein PC ausgewählt wurde, wurde gefragt, okay, welche Version von Office hast du und so weiter. Es wird also so eine, mehr oder weniger, an einer Stelle wird dann die Konversation abgeholt, es wird am Anfang wieder so wie bei einer Websuche so eine Query gemacht, okay, da muss jetzt der Office-Bot zuschlagen, okay, der geht dann rein, fragt diese Option ab, die er hat und danach wird die entsprechende Supportanfrage weitergeleitet. Das hört sich im ersten Fall erstmal ziemlich trivial an, hört sich auch irgendwie nach so FAQ an, aber was man auf jeden Fall feststellen kann, dass damit 50% der Supportanfragen komplett abgedeckt wurden. Also durch so einen Bot, der eigentlich recht einfach ist, werden 50% der Supportanfragen abgedeckt. Und das ist, muss ich sagen, für anstelle von Anrufen schon mal ziemlich sinnvoll. Andere APIs natürlich wie die Cognitive Services und andere Cloud-Services kann man genauso connecten. Also es ist ein ganz normaler Web-Service. So, und ich habe ja eben schon über die Dialogtypen gesprochen. Also es gibt jetzt verschiedene Arten von Dialogen, die hier Interaktion möglich machen. Es gibt den sogenannten Echo-Dialog, man kann auch Basic-Dialog nennen, der ist wirklich nur, ich schicke was zum Bot, der Bot macht eigentlich nicht viel, macht eine kleine Berechnung drauf und schickt mir das wieder zurück. Das sieht dann so aus, ich sage dem Bot zum Beispiel Hi und dann schickt mir der Bot zurück, hey, du hast Hi gesagt. Das ist Echo, ein Echo-Bot. Was man sich da auch vorstellen könnte, ist zum Beispiel, dass eine ganz einfache API angeschlossen wird, die den Text schon erkennt und der Bot das einfach nur weiterleitet und dann von der API die Antwort nimmt und dem Nutzer weiterleitet. Der nächste Fall ist der Formflow-Dialog, wie ich es gerade im Support schon gesagt habe, Supportfall. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ich habe verschiedene Optionen, da zum Beispiel auch das Pizza-Bestell-Beispiel. Ich habe verschiedene Optionen. Welche Größe von Pizza möchtest du haben? Klein, mittel, groß. Und dann sage ich, ich möchte eine große haben und schicke das zurück. Dann hat der Bot sich das gemerkt, kriegt man so eine geguidete Konversation hin. Und das Schöne daran ist, man kann die recht, es ist nicht nur wirklich, wenn man das einmal abgearbeitet hat, dann kommt man nicht mehr zurück. Man kann da auch wirklich fragen, oh, ich will doch ein anderes Topping haben. Dann sagt man, okay, dann sag mir bitte nochmal deine Toppings. Dann kann man basierend auf den einzelnen Auswahlen verschiedene, im Backend noch verschiedene Auswahlmöglichkeiten treffen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will eine große Pizza, dann fragt er, dann weiß er erstmal, okay, das kostet plötzlich 8 Euro und nicht mehr 6 Euro für die mittlere. Und er kann dann sagen, okay, wenn du eine große hast, wird es automatisch geschnitten, zum Beispiel. Also da kann man noch wie einem das beliebt, kann man da seine Interaktion drauflegen. Dann haben wir den Lewis-Dialog und der ist ein bisschen intelligenter. Funktioniert im Grundsatz erstmal so, ich sage zum Beispiel, hey, my name is Peter, how are you? Dann geht das in den Bot und er leitet das gleich an Lewis weiter. Lewis Cognitive Service. Und Lewis sagt dann, okay, ich wurde schon trainiert, der wurde schon vortrainiert und er weiß jetzt, hey, der hat mich nach, wie es mir geht, gefragt, also eine Begrüßung und ich habe den Namen Peter erkannt. Okay, der Bot nimmt das jetzt, hat jetzt eine kleine Logik drin, um mir meine Antwort zusammenzubauen und sagt jetzt, hey Peter, mir geht's gut, wie kann ich dir helfen? Das kann man natürlich entsprechend aufbauen, wie gesagt, mit Wetter und anderen Beispielen, aber so eine grundlegende Intentions- und Entitätenerkennung, darum geht's da. Und dann habe ich noch den proaktiven Dialog, der wurde erst vor kurzem eingeführt. Da geht es mehr oder weniger, erinnere mich an etwas oder an führe eine sehr teure Berechnung aus, die lange Zeit dauert und irgendwie die Konversation jetzt total unterbrechen würde. Wenn ich jetzt eine Nachricht schicke, dann rechnet er 10 Minuten und dann kommt erst die Antwort. Das ist ein bisschen komisch. Das heißt, da kann man sowas schicken wie erinnere mich daran, ein bisschen einzukaufen. Dann schickt der Bot mir direkt zurück. Alles klar, ich hab die Erinnerung gesetzt. Im Hintergrund spricht es aber eine Query an, die diese Reminder quasi abgreift und sagt, okay, mein Reminder wurde gesetzt. Und sobald das dann getriggert wird, bestimmte Zeit oder was halt vom Nutzer festgelegt wurde, dann schickt dann der Service dann direkt zurück, okay, jetzt kauf doch bitte ein. Genau. Und wenn man den Bot dann gebaut hat, basierend auf den Dialogen, kann man im Developer-Portal, was man hier sieht, das sieht jede Woche anders aus. Also nicht erschrecken, wenn Sie auf die Webseite gehen und sich das anschauen, das ist jede Woche anders. Das ist halt heutzutage, so wird heute entwickelt. Ich hoffe, das sieht auch gleich noch so aus wie da. Den Screenshot habe ich gestern gemacht. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man Bot deployt, automatisch Skype und Webchat verfügbar sind. Skype, klar, Webchat, das ist einfach ein Iframe, den man dann in irgendeine Website einbinden kann und da kann man dann mit dem Bot sprechen. Und die anderen Kanäle, die man da unten sieht, kann man noch hinzufügen. Da fehlen jetzt noch ein, zwei, die zeige ich dann später nochmal. Zum Beispiel so ein Microsoft Teams, was halt ganz neu als Slack-Alternative dazu kam, geht jetzt zum Beispiel auch. Und da kann man dann einfach sagen, okay, schalt den dafür frei, muss ein paar Schritte durchgehen. Zum Beispiel bei Facebook muss man eine Page erstellen und ein, zwei Schlüssel hin und her kopieren und dann war's das. Und dann hat man denselben Bot auch für Facebook freigegeben. Eine bestimmte Form von, Sekunde, ich zeige das mal kurz. Ah nee, das. Eine bestimmte Form von Output sieht man hier auch. Also hat man so einen Status, da steht dann Running oder Disabled. Und wenn man den Running hat, dann hat man dann hier auch gleich eine Aussage darüber, wie gut der läuft. Zum Beispiel, wenn ich sehe, da haben 5 Nutzer von, was weiß ich, 20 einen Error, dann kann ich da direkt draufklicken, sehen, okay, da hatte der Nutzer einen Error, was war die Log-Ausgabe und was ist danach passiert. Genau, das kann man direkt da machen. Man kann das natürlich auch erweitern mit App Insights, wenn man das möchte. Genau. Und hier oben ist auch ein kleiner, kleiner Button oben rechts, der blaue, Publish. Und über den sieht man dann, kann man dann den Bot auch veröffentlichen und halt jedem zur Verfügung stellen, der das möchte. Der wird nach bestimmten Kriterien dann durchgegangen. Das sieht man nicht so ganz groß, aber da wird dann auf bestimmten Kriterien durchgegangen. Da muss man eine Datenschutzerklärung hinterlegen, welche Daten aufgenommen werden, wie das Ganze verarbeitet wird. Das muss man transparenter mitteilen. Wenn das nicht der Fall ist oder der Link irgendwie ins Leere führt, dann wird der nicht gepublished, der Bot. Dann muss der offline bleiben. Das schaut zurzeit auch wirklich noch ein Mensch durch. Also zurzeit sind es noch so wenig Bots, dass das ein Mensch noch durchschauen kann oder mehrere Menschen. Und noch ein paar andere Sachen muss man da angeben und dann kann man den Bot publishen. Genau, und so viel zum Bot Builder SDK und zu dem ganzen Publishing. Und jetzt kurz mal zum Azure Bot Service. Der wurde vor circa 2 Wochen released. Das ist also ziemlich neu. Der basiert nämlich auf Azure Functions und ermöglicht ein bisschen schnellere Lebenszyklus. Es ist immer noch so, dass wir mit Node.js und C# Sharp entwickeln. Es gibt aber für jeden einzelnen Dialog, den ich eben gezeigt habe, also den Echo-Bot, den Lewis, den Formflow und den Proactive-Bot, ein Template, da kann man dann ein bisschen schneller reinstarten. Es gibt einen eingebauten Code-Editor, wie man das von den Azure Functions kennt. Das heißt, man kann, wenn man das möchte, auf der Webseite direkt den Bot bauen. Man kann natürlich aber auch Continuous Integration machen, wie man das so kennt. Also ich bin lieber für Variante 2, weil wer schon mal im Web Code bearbeitet hat, weiß, dass das nicht so viel Spaß macht. Und es gibt auch direkt ein integriertes Chat-Window. Das heißt, links bearbeitet man einen Bot, setzt das letzte Semikolon und in dem Moment hat sich der Bot schon aktualisiert und man kann rechts mit dem aktuellen Bot chatten. Und das ist schon ziemlich cool. Genau, man kann auch direkt dann über die Webseite, die ich gleich zeige, Kanäle ansprechen, Cognitive Services ansprechen. Das Ganze, der Bot ist auch als REST API verfügbar, das heißt per REST API verfügbar. Das heißt, man kann dann in seine App per REST einfach so einen Bot einbauen und den zum Beispiel Support handeln lassen und so weiter. Und wie gesagt, ist der Azure Functions dahinter. Man kann das skalieren, einfach wie man möchte und Continuous Deployment ansetzen und man hat da eigentlich ganz wenige DevOps, die man betreiben muss. Weil eigentlich ist es so, wenn man Git nimmt da als Continuous Deployment, sage ich nur noch Push. Wenn das Push gut verlaufen ist, dann wird er ordentlich gebaut und dann ist der Bot schon online und ich brauchte mich um nichts mehr kümmern. Das Ganze sieht so aus. Also ich habe oben meine Develop-Konsole, daneben die Kanäle, Settings und Publish-Optionen und ganz rechts mein Chat-Fenster. Aber bevor ich das hier zeige, gehe ich einfach direkt in die Demo über. So, dann muss ich jetzt einmal hier auf Escape klicken, genau. So, genau, das ist übrigens die Webseite. Wir können ja mal gucken, ob das... Ja, na, sieht anders aus, wie ich es mir erwartet habe. Genau, also offensichtlich hat es jetzt hier so ein neues Chatfenster bekommen. Man kann hier direkt die Verbindung zum Bot testen. Ja, hat er akzeptiert. Dann sieht man unten die Kanäle, sieht auch, was gerade möglich ist. Also Twilio, Telegram, Slack, Microsoft Teams, Kik, GroupMe, Facebook Messenger, E-Mail, Direct-Line. Übrigens über Kik, mal für die es vielleicht mitbekommen haben, kam gestern oder vorgestern ein neuer Microsoft-Bot raus, der jetzt ein bisschen der mit neueren Netzen arbeitet. Also mal Kik holen und mal den Bot runterladen. Genau, das ist ganz interessant. Der lernt auch wieder aus der Sprache, nur halt mit ein paar Einschränkungen, damit es nicht wieder ausartet. Genau. Und genau, man kann hier natürlich noch ein bisschen mehr testen. Man kann hier mit Bildern testen, mit Sprache. Der Bot macht jetzt gerade nichts, deswegen zeige ich euch erstmal, wie so ein Bot normal gebaut wird. Das heißt, wir wollen jetzt anfangen, Bot bauen. Und was macht man da natürlich auf bei Microsoft? Visual Studio. Und das ist jetzt der Bot Builder. Also wir machen erstmal die alte Form, um zu zeigen, wie es ein bisschen umständlicher geht. Und dann zeige ich euch die neue Form, um zu zeigen, wie schön das eigentlich alles ist. Beide Varianten sind legitim. Ich bin immer noch an dem so ein bisschen verhaftet, weil man da mit NuGetty Packages gerade schöner einladen kann. Aber naja, genau. Das ist der sogenannte Knowledge Bot, den ich da habe. Und Ach, Sekunde, ich muss kurz mal was umschalten. So. So, ich mache mal kurz meinen Facebook Messenger auf. So, und dann, jetzt sieht man. Genau, den Bot kann ich jetzt einfach fragen, wer ist etwas, was ist etwas oder wie alt ist irgendetwas. So, haben wir ein Beispiel, irgendeinen Schauspieler, irgendeine Person, eine berühmte Person, die muss eine Wikipedia-Seite haben, sonst funktioniert es nicht. Nee? Kann auch eine fiktive Person sein. Ja, okay. Who is James Bond? Schauen wir mal. Genau, also was jetzt gemacht wird, ich nutze die Bing Knowledge Graph API, die habe ich da angebaut. Louis geht rein, sieht, okay, who is James Bond? Der möchte irgendeine Person erkennen. Das dauert beim ersten Mal immer ein bisschen länger, weil der erst nochmal hochfahren muss, in dem Fall. Und erkennt, das ist eine Person. Und dann gibt sie mir das entsprechende Resultat zurück, sagte James Bond Series Focus on Fictional British Service Agent. Dann kann ich mir die Suchresultate anschauen und so weiter. Kann ich auch mal draufklicken, öffnet direkt die Suchergebnisse hier mit noch der entsprechenden Seite dazu und ein paar Bildern. Was ganz nett ist, wenn man jetzt zum Beispiel hier den Emulator benutzt und dann hier fragen würde, who is James Bond? Und runterscrollt. Dann sieht man dann direkt, was hier passiert. Also hier unten sieht man ganz klein, dass ein Post gesendet wurde, kommt ein Post zurück. Man sieht, wie die Nachricht aussah, man sieht, wie diese Nachricht aussieht. Also hier kriegt man dann auch den kompletten Inhalt. Von Facebook wird nur leider die Beschreibung ein bisschen gekürzt. Diese Beschreibung kommt eigentlich mit. Facebook kürzt das nur ein bisschen im Messenger und dann kriegt man ein Bild angezeigt, eine Überschrift und einen Text. Das ist eine Hero, sogenannte Hero Card. Das zeige ich gleich nochmal. Also das Ziel ist gerade, wir wollen einen Bot bauen, der ist mit der API verbunden und mit Louis. Das heißt, Louis schaut am Anfang die Nachricht an, die vom Nutzer kommt, wertet das aus, sagt dann, okay, das, das oder das muss ich machen und dann mache ich das entsprechend im Code. Ich kann ja mal was anderes noch testen. How old is... Oh, das ist interessant, das habe ich noch nicht getestet. Albert Einstein. Oh, das ist wirklich, ich glaube, das gibt einen Fehler. Ja, er returned an issue, alles klar. Also ich habe es nur mit lebenden Personen trainiert, das muss ich leider sagen. How old is Barack Obama? Machen wir jetzt mal. Und dann kriegen wir Barack Obama ist 55 Jahre alt. Alles klar. Gut, und um das zu bauen, zeige ich euch mal, wie so ein Bot aufgebaut ist. Das heißt, ein Bot besteht grundlegend erstmal aus einer essentiellen Komponente, das ist der Message Controller. Man hat hier diese Message Controller-Klasse und die hat diese unheimlich wichtige Methode Post. Ich mache das mal ein bisschen, bitte letzte Reihe sagen, sobald man das erkennen kann. Noch ein bisschen. Kann ich zoomen? So? So? Ja? Gut. Okay, also diese Post-Klasse, da fragt man einfach, okay, also Activities werden ausgetauscht, nicht nur reine Messages, weil es waren früher mal Messages, also wer schon mal einen Bot gebaut hat, weiß, früher stand da Message. Heute sind das Activities, weil zu einer Message nicht nur ein reiner Text gehört, sondern ein kompletter Kontext, ein komplette zum Beispiel Attachments und so weiter, die sind alles an so einer Activity dran. Das fragt man hier ein Activity Type, fragt man hier ab und wenn das eine Message ist, dann wird das halt zur Konversation gesendet und der Konversation in dem Fall ist ein Knowledge Lewis Dialog, den habe ich halt so genannt. Und wenn das keine Message ist, das kann man nämlich auch anders interagieren, zum Beispiel wenn Nutzerdaten gelöscht werden, ein Update der Konversation entsteht, wenn gerade jemand was eintippt, wenn einfach nur ein Ping kommt oder wenn ein Contact Relation abgedatet wurde. Zum Beispiel bei Skype kann auch ein Bot mit mehreren Leuten gleichzeitig interagieren, wenn die halt in einer Gruppenkonversation sind. Und dann kann er dann jedes Mal sagen, wenn einer neuer dazukommt, kann er sagen, hey, hallo, wie geht's dir? Ich habe gesehen, du bist neu dazugekommen oder so. Genau, das habe ich alles auskommentiert, weil das nicht weiter relevant ist gerade für die Demo. Und der Knowledge Lewis Dialog, an den wir hier verweisen, der ist dann, das ist alles mehr oder weniger vorgebaut. Das heißt, der Lewis Dialog, wenn man das hier eingibt, wird dann quasi entsprechend hier schon automatisch gefragt nach diesem Lewis-Modell. Da muss man einmal seine Credentials eingeben für die API, damit das aufgerufen wird. Und dann kann man die Intention, die man in Lewis erlernt hat, in diesem Fall sind es 3 verschiedene, einmal eine Personenintention, das heißt, wer ist das? Eine Objektintention, was ist das? Und eine Altersintention, also wie alt ist jemand? Und eine Non-Intention, das heißt so ein Default-Fall, falls man irgendwas eingibt, was nicht so, was nicht erkannt wird. Zum Beispiel Hi. Dann sagt er, Hi, I'm the knowledge bot, I can answer questions like who's Benedict Cumberbatch or what is Quinoa. Genau. Und da hat man dann gleich mal so einen Anfang. Also das heißt, ich frage Lewis ab, Lewis schickt mir das zurück und routet automatisch oder mappt das Ganze auf die einzelnen Funktionen, die ich dann hier geschrieben habe. Und um zu verstehen, wie Lewis funktioniert, gehen wir einfach mal direkt in das Webportal rein. Genau. Das muss ich mal neu laden, weil ich glaube, der hat immer nur einen Token für 3 Minuten und ich glaube, ich war länger als 3 Minuten hier nicht in dem Webportal drin. Ja, genau. Also, das ist öffentlich zugänglich, lewis.ai. Kann man mit Microsoft-Account auch ganz normal draufgehen und das kostet zum Testen auch erstmal nichts. Also man braucht auch keine Azure-Mitgliedschaft erstmal irgendwie anlegen und so. Das kann man auch erstmal so austesten, ohne irgendwie sich großartig zu registrieren. Genau, und Lewis, das Portal sieht zurzeit so aus. Auf der linken Seite haben wir unsere Intentionen, die wir erkennen wollen. Also wie gesagt, Person, Objekt, wie alt ist die Person und nichts. Und dann die Entitäten, in dem Fall Personenname und Objektname. Und dann noch so ein paar andere Sachen, die jetzt aber zu weit gehen würden. Dann kann ich das Ganze publishen. Das heißt, ich habe dann hier den Webservice, die URL. Das ist, kann ich dann ganz einfach GET-Request stellen und hier einfach auch mal ausprobieren. Wenn ich dann schreibe, how old is Barack Obama? Hatten wir vorhin Obama. So. Lewis, muss man dazu sagen, der weiß gar nicht, wer das ist. Also das heißt, er hat keinerlei Vorstellung, wer Barack Obama ist oder was das alles bedeutet. Der lernt einfach nur eine Struktur von so einer Anfrage. Und man sieht hier, die URL wurde ein bisschen erweitert. Das heißt, ich nehme hier mal den Link. Da sieht man hier jetzt, how old is, also mit diesen 20%-Zeichen nochmal dazwischen. Und dann geben wir das hier mal ein, drücken auf Enter. Und dann sieht man, was rauskommt. Dann kriegt man hier so eine Query, okay, Top Scoring Intent ist der How Old Intent, offensichtlich ist er gut trainiert, der hat nämlich eine 100%ige Wahrscheinlichkeit. Dann sagt er hier, okay, Intentionen, welche Wahrscheinlichkeit haben die einzelnen Intentionen und welche Entitäten wurde erkannt, das wurde Barack Obama erkannt, das sind Personen und Startindex und Endindex sind einfach die Position in der ehemaligen Query. Genau, und dann wird mir das muss ich gar nicht mehr auswerten, das kann ich noch machen, also ich kann auch mit meiner App einen REST-Call schicken, das ist in dem Fall nur ein GET und einfach nur das Ganze dann auswerten, deserialisieren lassen als JSON und dann einfach das Ganze extrahieren, wird mir aber in dem Fall vom Lewis-Dialog schon abgenommen. So, und ich möchte jetzt auch mal zeigen, wie man sowas trainiert. Also ich nehme jetzt meine neue Anfrage, what is the age auf, ja, nehmen wir mal Barack Obama, hat da gut geklappt. Obama, so, und dann sagt er jetzt, das ist der How Old Intent und hat the als Objekt erkannt. Nicht so richtig. Okay, dann machen wir hier Barack Obama. Halt. Na komm. Achso, ich muss nochmal. So. Objekt. So. Na. Genau, Barack Obama hat er jetzt hier als Objekt, dann hat er den Hot Intent, ich habe ihn jetzt quasi manuell trainiert und submitte das Ganze. Ist natürlich ein bisschen mühsam, das alles einzutippen. 2 Vorteile, die es gibt, der Service ist öffentlich, das heißt, man kann auch einfach mal an seine Kollegen so weitergeben und sagen, hey Leute, wir machen ein kleines Gewinnspiel draus, wer zuerst 20 Eingaben hat, hat gewonnen, keine Ahnung. Man kann natürlich auch eine Suche machen und nach bestimmten Sachen suchen. Da hat man eine Möglichkeit, MyLewis-Endpoint, was ein bisschen schwachsinnig ist, weil wir trainieren. Man kann aber auch alle Cortana-Logs durchschauen und das ist ziemlich cool. Da sage ich jetzt mal, what is the age? Und dann sehe ich zufällig ausgewählte Fragen, die an Cortana gestellt wurden. Das heißt, die gar nichts mit einem Service zu tun haben. Kann ich jetzt reinschauen, Cortana, what is the age? What is Dragon Age? Okay. What is the age of Bill Gates? Okay, das nehme, das wurde falsch erkannt, dann mache ich hier das weg. Sage, ich möchte Bill Gates haben, Objektname, ja. Und das trainiere ich jetzt. Die andere trainiere ich gar nicht, das wurde nur gefunden. Und so kann ich ein bisschen durchschauen, was zu meiner Anfrage passen würde und kann das Ganze trainieren. Ich kann auch sehen, wenn mein Service im Endeffekt in der Benutzung ist, was gefragt wurde, also was die einzelnen, was Leute gefragt haben an meinen Service, was ich jetzt gar nicht einsehen kann und kann jetzt sehen, okay, how old is Josh Radner? Wer den kennt, das ist Ted von How I Met Your Mother. Who is Clark Kent? Okay, auch richtig. How old is Joe Ryder? Ist auch richtig und so weiter. Also kann man dann sehen, okay, wurde das vielleicht falsch erkannt? Man kann dann hier auch Labels reviewen, das heißt, man kann auch mal drüber schauen. Wir haben zum Beispiel gerade einen Fehler gemacht oder ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mitbekommen bei einer meiner Anfragen jetzt, habe ich gesagt, da wurde ja schon ordentlich gestellt, bei einer meiner letzten Anfragen, ich kann hier das auch sortieren, wurde gesagt, dass das Alter, ich habe die Personen als Objekte klassifiziert und nicht als Person. Und da kann ich jetzt hier auch drüber gehen und sagen, okay, da hat es mir hier zum Beispiel, wenn das Ding erkannt wurde oder sowas, dann kann ich auch drüber gehen und sagen, das ist gar kein Objekt, das ist eine Person. Hier sieht man dann rechts auch nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie oft Sachen trainiert wurden. Das heißt, so eine Person wurde jetzt hier 15 Mal auf eine trainiert, hier 10 Mal und hier 18 Mal. Und um das Ganze dann zu trainieren, drücke ich einmal hier unten links in der Ecke auf Train. Dann werden die Trainings durchgeführt, der Train wurde completed und danach muss ich das Ganze hier über den Knopf publishen und schon ist mein Service online. Das war's. Und dann kann ich den mit den entsprechenden Keys, die ich hier habe, da das Ganze trainiert wird, muss ich die leider heute Abend ändern. Da das Ganze gestreamt wird hier, muss ich das heute Abend ändern. Deswegen werden diese Keys da benutzt. Die kann ich in der App eintippen, hier unter Lewis Model ID und Lewis Subscription Key und dann ist der Service schon verbunden. Das war's. Und der läuft komplett getrennt von meinem Bot. Das heißt, wenn mein Bot schon in Produktion ist, ist schon gepublished, wie zum Beispiel hier in Facebook, dann kann ich das Ganze ändern und momentan wird das dann umgeschwenkt und nimmt dieses neue Lewis Model, was ich dann neu antrainiert habe. Ja.
Die Sprache, die du trainiert hast, war jetzt auf Englisch.
Ja.
Genau,
also es ist so, ach ja, das können wir gleich mal machen. Wer ist Angela Merkel zum Beispiel? Das fällt mir gerade so ein. Man kann natürlich mehrere Sprachen machen. Man kann die auch einfach trainieren. Dem Machine Learning Model ist die Sprache im ersten Schritt eigentlich ziemlich egal, weil der versucht, aus jeglicher Sprache irgendein Muster zu erkennen. Und da kennt er gar keine Sprache. Der weiß dann irgendwann, okay, wenn da irgendwie zwei so komische Wörter kommen wie wer ist, dann scheint das nach einer Person zu fragen und dann, wenn dann die Wörter danach scheinen wohl die Person zu sein, um die es geht. Es wird zurzeit für 7 Sprachen unterstützt. Unterstützt bedeutet in dem Fall aber nicht, dass es nur für die Sprachen geht, sondern dass die Sprachen optimiert sind in der Erlernung. Das heißt, Deutsch ist zum Beispiel auch dabei, es ist Spanisch dabei, Englisch und dann hört es bei mir schon auf. Das müsste man mal ein neues erstellen, um das zu sehen. Können wir heute mal direkt machen. New App, New Application. Genau, also Portugiesisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch. Genau. Die sind zurzeit unterstützt und für die funktioniert das Lernen schneller. Für andere, die man dann vielleicht verwendet, ist das Lernen halt ein bisschen langsamer. Also das heißt, man braucht mehr Trainingsdaten, um das zu erlernen, aber genau. So, und dann ich habe das Beispiel, wer ist Angela Merkel? Das kann ich auch mal kurz hier kopieren. Also ich zeige jetzt hier, okay, da wird Personenintention erkannt. Okay, das ist schon mal richtig, aber hier die Person nicht. Jetzt hatte ich es doch gerade. Okay, ich muss sagen, die UI ist leider ein bisschen gewöhnungsbedürftig ab und zu. Aber da kommt auch noch ein Update. Also wenn ich hier jetzt frage, wer ist Angela Merkel, dürfte er noch nichts Richtiges sagen, weil ich ihn noch nicht trainiert habe. Ich glaube, er müsste sagen, mein Code hat einen Error, genau. So, und wenn ich jetzt den trainieren lasse, Schauen wir erstmal, was er dann sagt. Ja, dann kriegt das richtig hin. Dann publish ich das Ganze. Und dann frage ich meinen Bot nochmal genau dasselbe. Und bitte, hilf mir. Ja, und jetzt kommt eine Antwort. Ja gut, das Bild ist natürlich optimal, aber genau, jetzt kommt eine Antwort und sogar die Wikipedia-Seite wurde verlinkt. Das heißt, wenn ich jetzt draufgehe, sehe ich direkt die Wikipedia-Seite auch angezeigt. Genau, also so viel zur Entwicklung. Es ist sehr schön modular. Das heißt, man kann den Lua-Service komplett trainieren, wie man das möchte. Auch in der Produktion kann man das noch ändern und damit auch sehr schnell Anpassungen treffen. Genau, um nochmal zum Code zurückzukommen. Ich nutze dann hier, also ich sagen wir mal, Personenintent wurde erkannt, gehe ich hier in diesen Message Composer rein, den ich selber geschrieben habe, und dann ruft die Knowledge Answer auf. Und da frage ich einfach erstmal nach Kanälen ab, die so erweiterte Fähigkeiten haben. Also Skype, Facebook und der Emulator, denen ist allen dreien möglich, natürlich auch Slack und so weiter, aber auf Slack habe ich es jetzt nicht probiert. Denen ist möglich, bestimmte Nachrichten anzuzeigen, wie zum Beispiel diese. Das ist eine Hero-Message, wo man dann ein Bild, eine Überschrift und eine bestimmte Beschreibung hat. Und da sage ich dann hier Make Hero-Message und das sieht im Endeffekt dann so aus, man erstellt eine Message, sagt, okay, wer ist der Empfänger? Okay, das ist der Sender, also von dem es kommt. Hat eine bestimmte Liste an Attachments und zwar diese Card-Images. Und zu den Card-Images füge ich dann diese Buttons hinzu. Dann frage ich erstmal, okay, gibt es hier Wikipedia-Artikel in der URL, in dem API-Call, den ich mache? Wenn es die nicht gibt, wird das einfach rausgenommen. Wenn es eine Suchresultate gibt, die es eigentlich immer gibt, dann werden die auch mit reingenommen. Und dann zum Schluss wird das in eine Hero-Card gepackt. Das kann man alles nochmal nachlesen auf der Webseite. Das will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil man ja Code, der in der Präsentation gezeigt wird, nicht so behält. Das Ganze wird aber auch gepublished, also auf GitHub. Da gebe ich dann später aber noch den Link raus. Genau, wird eine Hero-Card dann erstellt. Da sage ich hier Title, Text, Images und Buttons. Das sind genau die vier Elemente, die ich eben gezeigt wird. Und dann sage ich hier Message, Attachments, Add, mein People-Attachment. Und dann sage ich Post-Async. Post-Async ist einfach die Methode, dass meine Message dem Nutzer zurückgeschickt wird. Und das war's. Mehr habe ich in dem Fall nicht zu tun. Und um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wie so eine Anfrage aussieht, ich sage hier immer nur... Genau, hier. Knowledge Caller, get Knowledge Result. Also der Knowledge Caller funktioniert so. Und zwar hat er hier diese Query API cognitive.microsoft.com und so weiter. Da füge ich dann die Query hier ein und schicke dann einfach nur einen GET-Request raus. Und was dann zurückkommt, ich habe das mal vorbereitet, damit man das schon mal formatiert sieht, ist eine 600-zeilige Antwort in JSON mit all möglichen Informationen über diese Person, Objekt und so weiter. Hier habe ich gefragt, wer ist Barack Obama? Dann kriege ich hier sowas zurück wie, okay, Barack Obama ist ein US-amerikanischer Politiker, auch schön in Deutsch zum Beispiel. Hier steht zum Beispiel geboren am 1961. Daraus frage ich dann auch über eine RegEx das Alter dann ab. Wo wurde er geboren? Wie groß ist er? Nettowert? Die Frau? Die Kinder? Und so weiter. Steht alles in diesem API-Code drin. Der ist auch schon öffentlich. Einfach mal nach Bing Knowledge API suchen. Und das ist aber ein bisschen... Ja, sagen wir mal so, wenn man das jetzt deserialisieren muss, dann muss man ja das Objekt irgendwie haben, um das zu deserialisieren. Das heißt, man muss irgendwie das alles irgendwie eintippen. Ist ein bisschen doof. Ich weiß, ein paar kennen das Feature von Visual Studio schon, aber für die, die es vielleicht noch nicht kennen, zeige ich das nochmal kurz. Also ich habe jetzt alles markiert und kopiert, gehe jetzt in Visual Studio und gehe jetzt hier zum Beispiel in die Objekte und sage, ich lege mir ein neues Objekt an und das heißt... ist eine Klasse und das ist ein Result. Und das Result, da gehe ich jetzt einfach rein und sage hier oben Edit und dann Paste Special und dann Paste JSON as Classes. Dann klicke ich drauf und dann wird mir quasi das komplette Objekt erstellt. Mit allem fertig und das kann ich so verwenden. Das kann ich einfach mal, also das muss ich dann nur noch eins anpassen, und zwar hier oben steht Root Object, das muss ich dann halt unter das Result hier hängen und dann war's das. Und dann wurde das Objekt für mich angelegt, was, wie ich finde, schon enorm viel Aufwand abnimmt in dem Fall. So, das habe ich jetzt gemacht, schicke dann den Call raus, deserialisiere das Knowledge Result, was ich eben gezeigt habe Und suche mir dann im Bot einfach nur entsprechenden Sachen raus. Da zeige ich nochmal kurz, wie das war. Compose Knowledge Answer, genau. Dann suche ich mir im Bot dann einfach nur noch, hier kommt, ist das Result. Das ist dann dieses Knowledge Result, was ich eben gezeigt habe. Und dann sage ich hier unten dann einfach nur noch, okay, meine Value ist jetzt Result.Entities, Value und so weiter und so fort. Also da muss man halt das JSON sich halt einmal angucken oder halt mit Punkt hier durchnavigieren. Also Steuerung Leertaste ist dein Freund hier und dann geht man auf Value, dann tippt man hier 0 ein, dann wieder auf Punkt und dann wieder auf den Punkt und schaut sich hier einfach mal durch, was da alles so drin ist, weil diese API ist wirklich ziemlich groß. Da kann man nach sehr vielen Sachen fragen. Ich stelle es mir wieder ordentlich ein. Genau, und wenn ich das Ganze jetzt hochladen möchte, also ich habe den Bot jetzt lokal, ich kann den jetzt auch lokal testen mit dem Bot-Emulator oder ich kann ihn einfach auch gleich publishen. Dann gehe ich einfach hier rechts, klicke auf Publish, dann bietet mir Visual Studio gleich mehrere Möglichkeiten an. Ich kann einen Azure App Service hochladen, was in dem Fall das Einfachste ist. Da kann ich mich einfach draufklicken, wird mir alles erstellt und dann kann ich direkt auf Publish klicken, dann wird er hochgeladen und ich kann diese Webseite, die dann da erstellt wird, ich kann mal draufgehen hier. Also wenn ich dann auf Publish klicke, wird das hochgeladen und dann entsteht so eine Webseite hier. Ja, ist jetzt nicht viel. Nur mit dem schönen Hinweis, dass man, wenn man später einen Bot erstellt, hier HTTPS nehmen muss und ganz am Schluss API-Messages und dann kann der Bot ordentlich angesprochen werden. Genau, wenn man das natürlich nicht so machen möchte und das ein bisschen vereinfacht haben möchte, dann nimmt man den neuen Azure Bot Service. Und den habe ich hier mal vorbereitet. Ich glaube, es war der. Genau, und beim Azure Bot Service sieht es so aus. Da hat man, wie gesagt, dieses Entwicklerfenster hier. Ich muss mal kurz aufmachen und mir was auswählen. Genau das hier. Und da kann man dann einfach hier entwickeln. Das ist in dem Fall ein Formflow-Dialog, wo der Bot mich nach verschiedenen Sachen fragt und ich sage zum Beispiel Hi. Hier rechts ist dieses integrierte Chat-Window, wo ich direkt was fragen kann. Wie heißt du, Daniel? Okay, was ist dein Lieblingsauto? Weiß ich nicht, EV. Wenn es Electric Vehicle ist, schauen wir mal. Ah ja, und was ist deine Lieblingsfarbe? Weiß nicht, blau. So, und dann fragt es mich nach meiner Selektion, einfach mal, um zu zeigen, wie diese ganze Bot-Aufbau jetzt funktioniert. Und wenn man hier was ändern möchte, kann man entweder direkt in den Code rein, aber ich habe hier schon mal die Continuous Integration angestoßen. Es geht hier oben über die Settings, ich mache das mal größer, hier oben über die Settings und da sieht man auch den Endpoint, kann hier runtergehen, Continuous Integration und kann sich das konfigurieren lassen und man kann das mit verschiedenen Kanälen konfigurieren, das heißt, man hat da Git Repositories, man kann Visual Studio Team Service nehmen, man kann GitHub nehmen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt mal Visual Studio Team Services gemacht, da habe ich einfach nur hier diesen Formflow Azure Service Demo angelegt und die hat jetzt quasi den ganzen Code drin und da kann ich mit Git auch lokal publishen hin oder ich gehe einfach in Visual Studio und lasse mir das hier öffnen mit Visual Studio. Ich habe das auch schon mal hier vorbereitet. So. Und sehe dann hier genau, was passiert. Also, oder auch nicht. Ah ja. Genau, also das ist einfach nur jetzt dieser Formflow, den man am Anfang Optionen reingeben muss. Das heißt, hier sage ich, es gibt K-Optionen und Farboptionen. Das heißt, hier fragt er mich Convertible, SUV oder EV, wie eben gezeigt, oder Farboptionen diese. Und dann kann man hier reingehen, okay, und die Fragen auch definieren. Hi, what's your? Dann das Fragezeichen, damit das direkt nach dem Namen des Members fragt hier. Also, was ist dein Name? Please select your favorite car type. Dann diese zwei Striche, um zu zeigen, dass es eine Liste ist. Please select your favorite color. Und dann auch wieder eine Liste. Und dann muss man hier einfach nur noch klicken, Bild. Und das war's. Und schon wurde der komplette Bot mehr oder weniger für einen erstellt. Das war jetzt kein großes Beispiel. Aber es ist ziemlich mächtig, wenn man sehr, sehr viel dahinter hat. Ich kann ja zum Beispiel hier auch einfach sagen, ich möchte noch eine weitere Option haben im Public Enum. Und zwar, da machen wir mal Food Options. Mache ich hier ein Dictionary draus, sage Pizza, Burger. Okay, mache das hier zu, füge unten nur noch ein Public Food Options Food. Und schon bin ich fertig. Schon wurde diese neue Variable eingefügt. So, und jetzt will ich auch mal, ich habe das gespeichert, genau. Jetzt gehe ich hier rein, sage Food Edit, commit ich. Dann muss ich es natürlich auch entsprechend pushen. Pushen, genau. So, das Ganze wurde gepusht. Und dann kann ich das Ganze auf der Webseite, hier auf der Webseite, direkt wieder anfragen, in dem Chatfenster testen. Ich kann das natürlich auch über den Emulator testen. Vielleicht sage ich wieder Hi für den Anfang. Gehen wir rüber. So, what's your name? Gehen wir jetzt ein bisschen schneller drüber. SUV. Black. Und Burger. Muss ich sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss hier definieren, dass es 1 ist. Genau, weil er erst bei 1 beim 10 anfängt. Genau. So, habe ich jetzt den Fehler erkannt und kann jetzt hier auch in meinen Emulator reingehen. Kann jetzt hier sagen, ich möchte den hier haben. Okay, er hat sich verbunden. Okay, jetzt habe ich den Fehler hier ausgebessert. Ganze nochmal. Also, den Bug gefixt, habe ich geschrieben. Gut, das ist natürlich eine sehr aussagekräftige Git-Commit, aber das ist jetzt auch nur eine Demo. So, ich habe das gepublished und jetzt müsste ich, wenn ich hier Hi schreibe, müsste dieselbe Interaktion kommen. Ja, von mir aus. SUV. White dieses Mal. Und jetzt fragt er mich nach Pizza und Burger. Das erlaubt mir so eine ziemlich schnelle Entwicklung. Also ich kann sehr schnell Bugs fixen, ich kann sehr schnell das Ganze testen. Das wird wirklich eigentlich nur durch den Git-Push wird mir das schon direkt hochgeladen, wird zusammengebaut. Und damit habe ich eigentlich kaum Delay, wenn ich neue Features zu Bots hinzufüge. Und das ist auch so die neue Möglichkeit, die sich durch das Ganze bietet. Also den Bot könnte ich jetzt auch, wie gesagt, bei Facebook, bei Skype einbinden. Das zeige ich vielleicht noch ganz kurz. Ich habe hier nämlich die Möglichkeit, ganz oben auch Channel zu sagen. Dann bin ich auch direkt in dieser Übersicht drin, die man ihn noch aus dem anderen Fenster jetzt vielleicht kennt, wo ich dann sagen kann, okay, hier, ich möchte Skype drin haben, ich möchte Direct Line, E-Mail, Kick und so weiter, Slack drin haben und möchte das direkt publishen. Und wenn die dann da gepublished sind, für jeden Nutzer, der muss dann nichts aktualisieren, der muss keine neue Version installieren. Da werden die Updates einfach automatisch eingebaut und ja, der Nutzer ist entweder happy, wenn es ein gutes Update ist oder nicht so sehr, wenn es nicht so ein gutes Update ist. Aber das muss man auch immer, wenn die Version gepublished ist, nochmal dem Nutzer erwähnen. Wenn jetzt wirklich ein radikaler Umsprung kommt, zum Beispiel, dass der Entwickler am Anfang sagt, ja, ich bringe den Bot raus und sage, ich sammle überhaupt keine Daten. Und dann mache ich ein Update und sammle jetzt plötzlich Daten. Das geht nicht. Da muss nach jedem Update auch nochmal geschaut werden, wo eine Datensammlung passiert, muss nach jedem Datensammlung auch die Datenschutzkriterien angepasst werden. Also man kann nicht einfach versuchen, das System da ein bisschen auszutricksen. Genau. Wir haben jetzt leider nur noch 5 Minuten für Fragen. Deswegen würde ich jetzt einfach die Demo beenden und auf eure Fragen übergehen. Ja, das geht. Man kann das entweder automatisch erkennen. Also wenn sowas reinkommt, wenn einfach eine deutsche Anfrage kommt, dann kann der Bot automatisch erkennen durch auch einen anderen Cognitive Service, welche Sprache da reinkommt. Man kann natürlich auch, entweder der Bot fragt es selber ab oder man macht es durch IP-Adresse. Aber IP-Adresse ist manchmal mehr oder weniger verlässlich, wenn man, besonders wenn man mit VPN oder sowas reingeht.
Bekomme ich auch mehr Informationen über den Benutzer als nur das, was er eintippt? Also weiß der Bot, mit wem er gerade interagiert? Also mit welchem Microsoft-Account, bei einem Skype oder mit welchem Facebook-Account, bei einem Facebook-Account?
Also normalerweise gibt der Kanal nichts frei, einfach auch schon mit datenrechtlichen Gründen, weil man nicht für jeden Bot dann nochmal einen einzelnen Prompt machen möchte, okay, du gibst jetzt mit diesem Bot frei, dass das passiert. Deswegen kommt das erstmal grundsätzlich nicht. Was man machen kann, ist aber in dieser Konversation dann einmal danach fragen und dann merkt sich das der Bot. Und man kann da auch zum Beispiel Authentifizierung einfügen. Zum Beispiel, man sagt jetzt, okay, du musst dich mit deinem Microsoft-Konto anmelden, um auf verschiedene Features des Bots zugreifen. Dann wird dir so eine Maske im Bot generiert, meldet man sich einmal an und danach hast du natürlich Zugriff, weil du das einmal gemacht hast, auf diese ganzen Werte. Also das geht. Zum Beispiel, was ich letztens gesehen habe, vor 2 Wochen, mit der Postbank in Hackathon, und da hatten die Postbank-API. Man hat sich für sein Konto angemeldet und hatte dann Zugriffe auf Ausgaben, Einnahmen und konnte Überweisungen tätigen.
Das ist sehr wichtig zu wissen, mit wem man da spricht.
Genau. Also das geht auf jeden Fall. Dann ist er halt lokal und man hat halt, man muss halt beim Publishen dann nur angeben, dass man eine lokale Adresse zum Publishen nimmt. Also wenn du sagst Azure Stack, dann kannst du ja auch in deinem lokalen Data Center quasi so das hinterlegen und dann auch ganz einfach, wie ich das eben gezeigt habe, so ein Publish machen, und dann funktioniert das auch so. Also du kannst auch lokal in deinem eigenen Datencenter den Bot hosten und der wird dann halt von außen angesprochen. Ist natürlich die Frage, wie lokal soll der Bot sein? Also wenn du sagst, er ist nur für die Firma, perfekt. Wenn er natürlich international sein soll, ist es natürlich vielleicht sinnvoller, den für ein Azure-Rechenzentrum oder so zu nehmen. Aber hängt dann vom Szenario ab. Aber geht auf jeden Fall. Noch Fragen? Also es wurde nach Integration zu Cortana gefragt. Cortana ist auf jeden Fall in der Roadmap, es geht zurzeit noch nicht. Aber es soll so weit kommen, wie ich das vorhin erwähnt habe, dass man einfach sagen kann, okay, der Bot ist jetzt ein Skill von Cortana, eine Fähigkeit von Cortana, um sie zu erweitern. Also wenn Cortana irgendwelche Anfragen kommt und normalerweise aufs Web verweist, was zum Beispiel zurzeit mit den Apps schon möglich ist, dass man sagt, okay, frage die Wetter-App, wie das Wetter in Darmstadt ist. Geht ja zurzeit schon. Und so soll das auch mit dem Bot sein. Nur ein bisschen natürlicher, dass man nicht sagt, okay, frage den Wetterbot, wie das Wetter wird, sondern wie wird das Wetter, und Cortana verweist automatisch an den Bot. Genau. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich hier beenden. Und die Daten hier, da können Sie mich erreichen und einfach noch Nachfragen stellen, falls noch irgendwelche Fragen im Nachhinein aufkommen. Alles klar. Vielen Dank.